Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Wir sind zurück mit einer neuen Folge Überall Geschichte. Herzlich willkommen. Hallo Alan.
Hi Mirko, hi.
Alan, ich freue mich sehr, weil heute sprechen wir über Drogen. Endlich mal.
Yes. Endlich
Wie
mal wieder.
Wie steht's denn um deinen Track Record?
Ja, wenn ich dir so zuhöre und deinem nasalen Klang, dann würde ich einfach mal sagen, ich empfehle dir mehr Pharma-Produkte. Du scheinst immer noch ein bisschen Nachwehen zu haben von deiner Erkältung. Ich hoffe, man hört das nicht so gut zu Hause, wenn man es hört. Aber gut.
Das ist natürlich die offizielle Lesart, wegen einer Erkältung ein paar Tage ausgefallen. Aber wer weiß,
stellen wir mal in den Raum. Gemacht hast.
Ja. Also Alan, wir sprechen heute über Drogen und wenn wir über Drogen sprechen, wenn wir an Drogen denken heute, dann denken wir ja in der Regel an Kartelle, zum Beispiel in Mexiko, an Fentanyl, das seit Jahren fast schon die USA überflutet. Man denkt an Afghanistan, das jahrzehntelang den Weltmarkt für Heroin dominiert hat, bestimmt hat. Aber wir sprechen heute über etwas anderes, ein anderes Beispiel, weil, was kaum jemand im Kopf hat, das erste große Drogensystem, das Narkosystem, das die Welt zum ersten Mal so richtig mit einer Drogenkrise konfrontiert hat, das war kein Failed State, wie man heute ja oft sagt, irgendwo in der Peripherie, sondern es war eine der größten Weltmächte, wenn nicht die größte Weltmacht überhaupt im 19. Jahrhundert, nämlich das British Empire. Und das ist ja eigentlich unglaublich. Also wir haben ja in der Schule gelernt, Großbritannien, das ist industrielle Revolution, Dampfschiffe, Eisenbahnen, Textilien, London, das Werkzeughaus der Welt, eine Erfolgsstory, die uns alle in die Moderne katapultiert hat, aber dass der Reichtum des Empires zu einem erheblichen Teil auch auf einer Droge beruhte, das taucht ja nicht unbedingt auf in den gängigen Erzählungen. Und ja, here we are. Zum Glück gibt's überall Geschichte, weil darüber wollen wir heute sprechen. Und ich bin sehr gespannt, Alan. Du hast diese Folge vorbereitet.
Ja, wir machen es heute ein bisschen thesig, aber fundiert natürlich, weil in dieser Folge stellen wir uns ein paar Leitfragen, die uns durch diese Geschichte danach führen sollen. Erstens, wie wurde das British Empire reich durch Drogenhandel? Welche Rolle spielten Indien und China in diesem System? Wie rechtfertigen die Briten ihr Vorgehen? Und ja, natürlich auch, wo sehen wir die Folgen für all das bis heute?
Und das ist ja eigentlich schon auch eine steile These, oder? Die hier in den Raum gestellt wird. Also die globale Supermacht des 19. Jahrhunderts baut bewusst ein Drogenregime auf, setzt es durch, verändert die Weltpolitik damit. Das ist schon, ja.
Intellektuelle Clickbait. Nein, wir haben diesen Begriff, das stellen wir jetzt auch ganz klar.
Historiker Clickbait.
Historiker Clickbait. Nein, der Begriff Narcostate, das stammt nicht von uns. Die These, die wir hier in dieser Folge diskutieren, die haben wir beim indischen Autoren Amitav Ghosh gefunden, einem hervorragenden, tollen Schriftsteller, einem indischen Schriftsteller. Und er hat zuerst unter anderem eine dreiteilige Romanserie geschrieben, einen historischen Roman, der in Indien des 19. Jahrhunderts spielt. Und hat dabei bei der Recherche gemerkt, dass da ganz viel historische Substanz ist, die er dann in einem Sachbuch aufgearbeitet hat. Und das Sachbuch, das heißt Smoke and Ashes, Opium's Hidden Histories. Und das ist, ich glaube, vor 2 Jahren erschienen, hat eine riesige Resonanz erhalten und viel Lob auch von der Kritik. Und dieses Buch ist auch heute unsere wichtigste Quelle. Und ja, eben zurück zur steilen These, dass ist die von Ghosh und der sagt, das British Empire war im Kern ein politisch organisiertes Drogenregime. Und er macht das daran fest, dass er sagt, dass in Indien Millionen Bauern gezwungen wurden, Schlafmohn anzubauen, Diese Ernte wurde dann in riesigen Fabriken verarbeitet, über ein ausgefeiltes Handelssystem verschifft und dann eben in China verkauft gegen den ausdrücklichen Widerstand der chinesischen Regierung. Und all das, sagt er, war eben nicht irgendwie ein Nebengeschäft der Briten im 19. Jahrhundert, sondern ein Grundpfeiler der kolonialen Wirtschaft.
Ja, und unbestritten ist ja zwar schon Opium war ein wichtiges Finanzierungsinstrument des Empire, also nach Land- und Salzsteuern die drittwichtigste Einnahmequelle in Indien, entscheidend, um Armeen aufzubauen, Kolonialbeamte und Kriege zu finanzieren, aber eben, dass es einen ja relativ proaktiven Aufbau dieses Systems gab, das ist eben ein bisher eher wenig beleuchteter Aspekt dieser Geschichte. Und vielleicht noch so einen letzten Claim auch für unseren Podcast. Interessant ist das Ganze ja nicht nur als historische Episode, sondern weil wir ja heute gerade viel über China als aufstrebende Macht diskutieren. China, das zu altem Glanz zurückstrebt, Militärparaden, Pomp, neue Waffen, das sind ja alles Themen, die permanent in den Medien sind. Und was wir dabei sehr oft ausblenden, ist, warum China eben so mitunter so empfindlich reagiert auf Themen wie Souveränität, Einmischung von außen und so weiter. Und all das hat eben auch mit diesen Drogenerfahrungen des 19. Jahrhunderts zu tun, die vielen so nicht so bewusst sind.
Genau, diese Opiumkriege, über die wir heute auch reden werden, die Verträge, die sie nach sich zogen, die sind im chinesischen Geschichtsbewusstsein extrem präsent und auch das Bild, dass fremde Mächte da mit Waffengewalt ein Volk ja gezwungen haben, eigentlich da Drogen zu akzeptieren, das sitzt tief. Und wenn die chinesische Führung heute vom Jahrhundert der Demütigung spricht, dann ja beginnt dieses Jahrhundert genau hier.
Damit sprechen wir also über ein doppelt aktuelles Thema, also die Parallele zu heutigen Drogenökonomien, also die Kartelle, Schmuggel, Gewalt und andererseits aber eben auch diese historischen Vorläufer im 19. Jahrhundert, die uns helfen zu verstehen, warum China heute so agiert, wie es agiert. Und in diesem Sinn, Alan, lass uns loslegen. Die Leitfrage lautet ja, wie wurde das British Empire durch Drogenhandel reich? Um es mal ein bisschen zuzuspitzen. Und um das zu verstehen, müssen wir uns, das hast du ja auch gesagt, Indien anschauen, weil dort begann diese Geschichte. Dort wurden die Grundlagen gelegt, und zwar im 18. Jahrhundert. Die East India Company griff nämlich ab den 1770er Jahren immer stärker in den Anbau von Schlafmohn ein. Wie sah das genau aus? Wo beginnen wir? Wo setzen wir an?
Ja, eigentlich beginnt die Geschichte Ende des 18. Jahrhunderts. Und eben die East India Company, die du erwähnt hast, dieses parastaatliche Unternehmen, das da für die Briten eigentlich in Indien ja die Macht ausübte, die waren da dabei, nochmal ihre Macht zu konsolidieren. Sie besiegten das Mogulreich in der Schlacht von Plassey und sie übernahmen dann in der Region Bengalen, diese ganz wichtigen Region, die Kontrolle über eine Provinz, Bihar, das ist im Osten von Indien. Und das ist so der Startschuss. Ab dann beginnt die East India Company eine Art Monopol auf die Opiumproduktion, die es schon länger gab, zu beanspruchen. Das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, der am Beginn dieser Geschichte steht, ist 1799 die Gründung einer eigenen Behörde, die sich nennt Opium Department. Also das Opiumsministerium.
So eine Art Ministerium für Drogen.
Ja, sozusagen. Also eine Verwaltung, die nichts anderes tat, als den Anbau, die Verarbeitung und den Export danach von Opium zu organisieren. Und dieses Departement, das hat sich dann auch innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einem kleinen Staat im Staat entwickelt. Es gab zwei regionale Agenturen, Agencies, Patna im Osten und Benares im Westen. Und an der Spitze jeder Agency stand ein britischer Kolonialbeamter mit dem schönen Titel Opium Agent. Das klingt jetzt noch ein bisschen unscheinbar, aber das war eine der besten.
Was machst du so beruflich?
Ich bin Opiumagent, genau. Aber das war damals wirklich eine der bestbezahlten Posten und auch eine der prestigeträchtigsten Posten im gesamten kolonialen Indien. Ein Opium Agent, der hatte nicht nur ein hohes Gehalt, sondern auch viele Privilegien. Und ja, manche dieser Männer verbrachten danach mehr Zeit damit, Dinnerpartys zu geben, als mit administrativer Arbeit. Das war also ein begehrter Posten.
Und unter diesen Posten gab es dann eine ganze Bürokratie. Also du hast quasi von den Köpfen gesprochen, von den Heads. Ja. Und darunter entfaltet sich dann ein ganzes System.
Genau. Und das sah so aus, dass man unter diesen Opium Agents eine kleine Gruppe hatte von britischen Beamten, die auf Lebenszeit angestellt waren. Das war so die Kernbürokratie. Aber den Großteil der Arbeit, den machten dann tausende indische Angestellte. Das waren dann Schreiber, Kontrolleure, Dorfaufseher, so eine ganze Anlage an Beamten. Und da beginnt das Problem, weil diese lokalen Angestellten, die hatten dann in den Dörfern eigentlich unbeschränkte Macht. Die konnten Häuser durchsuchen, Felder inspizieren und sie konnten die Bauern bestrafen, die Opium anbauten, wenn sie das eben nicht in genügend gutem Ausmaß machten. Und Opium stammt aus dem Schlafmohn oder dieser schönen Blume. Diese
schönen Blume.
Genau. Das ist so viel zu meinem botanischen Wissen. Und die Bauern in dieser Region, die wurden gezwungen, einen Teil ihres Landes mit Schlafmohn zu bepflanzen. Und sie mussten dann auch ihr Rohopium zu festgelegten Preisen abliefern. Und diese Preise waren so niedrig, dass sie oft eigentlich nicht mal die Kosten für Dünger, Bewässerung, Pacht und so weiter deckten. Also der Opiumanbau, der war eigentlich für die Bauern ein Verlustgeschäft. Aber sie hatten keine Wahl. Weil wer sich weigerte, der riskierte dann Strafen, Gefängnis oder auch, dass ihm das Land einfach weggenommen wurde. Es gab sogar Fälle, auch in denen dann eben die Bauern von Dorfaufsehern drangsaliert wurden, geschlagen, ihre Felder wurden zerstört. Und das war dann schon so eine Atmosphäre von Angst und Misstrauen.
Mhm. Und du hast zwei, drei Zahlen rausgeschrieben in deinen Notizen, die Dimensionen, die waren riesig, oder? Ende des 19. Jahrhunderts bauten bereits über 1 Million Haushalte in der Region Bihar und Uttar Pradesh Schlafmohn an. Also insgesamt etwa 10 Millionen Menschen waren direkt irgendwie an diesem Opiumanbau betroffen. Also das ist eine gigantische Dimension.
Genau, es ist schon damals eine wirklich groß angelegte Sache und es zeigt die Größenordnung. Weil ganze Landstriche waren dann auf Opiumproduktion ausgerichtet, auch wenn es für diese Bauern dort selber ruinös war. Aber das British Empire, das profitierte davon. Und das lief so ab, dieser Schritt dann auch vom Anbau zur eigentlich Industrie, dass das Rohopium in zwei gigantische Fabriken ging. Und die eine stand in Patna, die andere in Ghazipur. Und diese Fabriken waren eigentlich die Zentren dieses Systems. Dort wurde das Opium verarbeitet, gepresst und für den Export verpackt. Weil eben nur mit Anbau alleine hat man noch keine Industrie. Man muss es irgendwie auch in den nächsten Schritt bringen.
Wie muss man sich diese Fabriken vorstellen? British Empire, dampfbetrieben, maschinell, wie sieht das aus?
Ja, ist lustig. So stellten es britische Illustrationen und Berichte diese Zeit dar, als so Tempel des industriellen Fortschritts. Ja. Genau, man sieht, wenn man so Bilder sieht davon, sieht es damals ein bisschen aus, wie könnte jetzt auch irgendwie eine Textilfabrik in Manchester sein oder sowas.
Eine Errungenschaft der Moderne.
Ja, genau so. Aber die Realität war eine andere. Das war keine moderne Fabrik mit Maschinen, sondern Handarbeit in großem Stil. Also die Arbeiter, die standen da barfuß stundenlang in großen Bottichen und mussten dann diese zähe Masse stampfen mit den Füßen, bis sie gleichmäßig war. Und dabei wurden ganz viele Dämpfe ausgestoßen und es gibt Besucherberichte aus der Zeit, die dann sagen, diese Dämpfe, die waren so stark, dass die Männer schläfrig wurden und der Geruch muss furchtbar beißend gewesen sein. Ja. Andere Berichte beschreiben ihn dann als von unbeschreiblicher Widerwärtigkeit. Also ein ziemlich ungesunder Arbeitsplatz, aber die Fabrikeigner, also letztlich die East India Company, die kümmerte das wenig. Für die zählte das Ergebnis. Und das Ergebnis war dann eben tonnenweise gepresstes Opium, das gleich auch in diesen Fabriken verpackt wurde, in Kisten. Es gibt ein Essay, wir kommen dann nochmals darauf zurück, von Rudyard Kipling, diesem berühmten Poeten, Dichter, Schriftsteller, bisschen der Hofliterat des Imperialismus, des britischen, des 19. Jahrhunderts, der schrieb 1899 ein Essay über diese Fabrik. Und er schrieb dort von, ganz bewundernd, von Ranges and Ranges of Gigantic Godowns. Also endlose Lagerhallen voller Kisten. Und er tat das, ja, eben auch in einem Tonfall, das Ganze wie eine technische Meisterleistung klingen ließ. Also da war schon ein großes Ding da.
Und diese Fabriken selbst, die existieren noch. Ich mag mich erinnern, im Vorgespräch, wir haben mal darüber gesprochen, du hast angetönt, dass mindestens eine dieser Fabriken, glaube ich, noch steht.
Ja, das ist mir geblieben. Das ist mir wirklich geblieben, schon beim Buchlesen. Die eine Fabrik in Ghazipur gibt es tatsächlich noch. Das ist bis heute produziert die legales Opium für die Pharmaindustrie, also Schmerzmittel, okay. Morphin, Kodein, da ist ja alles Opium drin, medizinisches. Und damit ist diese Fabrik eine der ältesten durchgehend betriebenen Industrieanlagen der Welt. Das ist eigentlich wirklich ein direkter Strang von der Kolonialzeit bis ins Heute, bis ins Jetzt.
Also eine koloniale Opiumfabrik des British Empire ist nach wie vor in Betrieb und liefert vielleicht auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euer Kodein und sonstige opiumhaltige Arznei. Okay.
Ja, faszinierend irgendwie, oder?
Das heißt, was hier sichtbar wird, also an dieser indischen, britisch-indischen Opiumproduktion, ist eigentlich ein System, das eigentlich von Beginn an auf Ausbeutung aufgebaut ist. Die Bauern hatten keine Wahl. Dazu eine Bürokratie, die alles kontrolliert, Fabriken, die das Rohopium verarbeiten und am Ende dann eben ein Produkt, das sehr gut geeignet war, Märkte zu erobern, das auch sehr gut transportabel war. Und damit ist Indien Produktionsmaschine. Damit hätten wir quasi die eine Seite geklärt. Wir haben nun ein Produkt, das irgendwo auf den Markt kommt. Für wen? Also wer waren die Abnehmer? Ist es Europa? Wir haben ja schon angetönt, China.
Ja, das war China. Und das hatte eine schon damals ziemliche Ironie in sich drin, weil China war im 18. Jahrhundert eine der stabilsten Volkswirtschaften der Welt und war bei Luxusgütern der wichtigste Exporteur überhaupt. Also Tee, haben wir auch schon besprochen in diesem Podcast, Tee zum Beispiel, Seide, Porzellan, also ganz viele Güter, die ja sehr beliebt waren bei den Europäern, vor allem auch bei den Briten, die da eigentlich Schlange standen, um diese Produkte zu kaufen, die kamen aus China, aber China wollte eigentlich nichts von Europa haben. Also zumindest keine Handelsgüter. Die Chinesen wollten bezahlt werden mit Silber. Mhm. Und für die Briten vor allem, die am meisten importierten aus China, führte das zu einem massiven Defizit in der Handelsbilanz. Wir haben ja letztes Mal schön hast du da die theoretischen Grundlagen geliefert des Merkantilismus und wie das funktioniert, wenn ein Staat zu viel Geld rausgibt und zu wenig reinnimmt. Also das hat man auch damals als Problem begriffen, weil eben die Briten importierten gewaltige Mengen Güter made in China quasi, hatten aber nichts Gleichwertiges, um es zu exportieren. Also floss dann ganz viel Silber ab nach China. Allein zwischen 1826 und 1836 waren es 38 Millionen Silberdollar, die da nach China gingen. Das war nach heutigem Maßstab ein enormer Betrag, den sich nicht mal die Briten so leisten konnten. Also brauchten sie ein Gegengewicht, eine Art Produkt, das sie den Chinesen andrehen konnten. Und ja, so kamen sie dann aufs Opium.
Wobei Opium in China ja nicht völlig unbekannt war. Also es gab ja auch in China seit Jahrhunderten die medizinische Anwendung von Opium, auch Konsum als Rauschmittel. Was machten die Briten anders? Also wie haben sie es geschafft, aus einem in China bekannten Gut eine Droge zu machen, einen Drogenmarkt auch zu kreieren?
Ja, stimmt schon, Opium kannten die Chinesen und es wurde auch in der chinesischen Medizin schon länger verwendet, aber natürlich anders, in kleinen Dosen als Arznei, zum Beispiel gegen Schmerzen oder Durchfall. Aber als Rauschmittel, als Droge war es verpönt. Und es wurde schon auch vereinzelt geraucht, oft in Kombination mit Tabak, aber das war eine Randkultur, das war jetzt nicht ein Massenprodukt. Und der Unterschied, die entscheidende Entwicklung war dann schon, als eben vor allem die Briten, es gab auch andere Europäer, die mit Opium handelten, aber die Briten waren schon die Haupthändler, als die begannen, Opium in industriellem Maßstab nach China zu bringen. Das ist der Unterschied. Da wurde es dann von der kleinen Dosis, die man für Medizin braucht, zum Massenprodukt.
Und das war legal? Also der Import?
Nein, das war nie legal. Also schon 1729 erließ die Qing-Regierung ein Gesetz, das den Verkauf von Opium stark einschränkte. Dann gab es ein zweites Verbot. 1799 wurde der Handel ganz verboten. Aber ja, in der Praxis hatten die Verbote wenig Wirkung, weil eben die Nachfrage, die hatten die Briten jetzt geschaffen durch diese massenhafte Belieferung der Chinesen mit diesem Opium. Und diese Nachfrage wuchs auch rasant, weil eben auch Opium als Droge eingenommen, als Rauschmittel extrem abhängig macht.
Und das führt dann zu einer Art doppeltem Spiel. Also offiziell durften die Briten kein Opium nach China exportieren, aber inoffiziell bauten sie ein systematisches Handelsgeflecht auf. Wie geht das?
Ja, die East India Company hatte tatsächlich ein Problem in dem Sinn, weil sie war darauf angewiesen, dass sie in China allgemein handeln durfte. Nicht zuletzt mit Tee oder vor allem eigentlich mit Tee, weil der Teeverkauf von China nach Großbritannien und in andere Teile des Empire, der war weiterhin enorm wichtig. Also konnten sie nicht einfach ganz offensichtlich diese Importverbote umgehen, die chinesische Regierung da aufgestellt hatte. Also griff die East India Company zu einem Trick. Und das funktionierte dann im Wesentlichen so, dass das Opium in Indien, in Kalkutta vor allem, an private Händler versteigert wurde. Und diese Händler, das waren zum Teil Briten, zum Teil Inder, auch ein paar Amerikaner, die transportierten dann die Ware nach Südchina. Und dort in einem Hafen von Whampoa bei Canton, also heute sagt man Guangzhou, glaube ich, spricht man es richtig aus, damals Canton, da wurde das Opium an chinesische Schmuggler übergeben. Und die haben dann eigentlich letztlich die Endkunden beliefert. Also es war ein ziemlich gut organisierter Kreislauf, damit die Company offiziell sagen konnte, hey, wir haben mit diesem Opiumhandel nichts zu tun.
Und die Mengen zeigen ja auch, wie massiv das war. Also wir haben vorhin davon gesprochen, wie viele Menschen in Indien mit diesem Opiumanbau beschäftigt waren. Und wenn man sich dann anschaut, was das bedeutet für die Fortsetzung, für den Import nach China. Also Anfang des 18. Jahrhunderts waren es gerade mal 200 Kisten pro Jahr und um 1830 waren es schon 30.000 Kisten. Kurz vor dem ersten Opiumkrieg, also 1839, stieg dann die Zahl auf über 40.000 Kisten. Also ein extremes Wachstum beim Import.
Ja, ein extremes Wachstum und eines, dass man auch nicht einfach damit erklären kann, dass es halt einfach eine bestehende Nachfrage gab, die man irgendwie bediente. Es war das Angebot, das die Nachfrage schuf, weil halt eben einfach Millionen Chinesen dann diese Droge verfallen sind. Es gab schon damals zeitgenössische Berichte, die schätzten, dass gegen Mitte des 19. Jahrhunderts 10% der chinesischen Bevölkerung opiumsüchtig waren, also rund 40 Millionen Menschen. Man kann sich das vorstellen, das führte auch zu enormen sozialen Problemen in China. Also Menschen, die nicht mehr arbeiten konnten, Familien, die da zerbrachen, Kriminalität, die um sich griff und natürlich auch Korruption. Also das war wirklich eine Krankheit, die dann zu einem gesellschaftlichen Problem wurde.
Und neben diesen sozialen, gesellschaftlichen Auswirkungen war es natürlich auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Also zum einen floss das gute, schöne Silber natürlich in Strömen wieder ab. Also die Währung geriet unter Druck, die Preise stiegen im Land. Dazu kommt dann noch, und damit bekommt es dann endgültig einen globalen Kontext. Es gibt ja in derselben Zeit auch die Silberkrise in Südamerika, also die Silberförderung, vor allem in Potosi, in dieser berühmten Silbermine, die bricht ja ein, der Preis des Silbers steigt massiv an und gleichzeitig verliert China laufend sein Silber wegen diesen Opiumimporten, also kommt in eine negative Handelsbilanz, um es mal wirtschaftlich zu fassen. Und die Beamte, die in Silber bezahlt wurden, die müssen dann zusehen, wie ihr Einkommen ja, an Wert verliert, weil sie eben immer weniger bekommen. Was tut die chinesische Regierung?
Ja, sie versucht, gegenzusteuern. Aber es ist natürlich schwierig, weil eben diese Schmugglernetzwerke, die sind inzwischen sehr groß, auch die Korruption ist schon tief verwurzelt. Du hast eben gesagt, für diese Beamten zum Beispiel war das ein riesiges Problem, dass ihre Einkommen da davon schmelzen. Und was machen sie? Sie lassen sich bestechen. Ganze Opiumlieferungen verschwinden dann irgendwie im Schwarzmarkt. Also Schwarzmarkt ist das sowieso, aber die gehen dann in private Taschen zum Teil von Beamten, die sie wiederum weiter verkaufen. Also es erodiert eigentlich das ganze System, auch politische, beginnt dann zu erodieren. Und dem Kaiser, dem Chinesischen, bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig, als auch drastische Maßnahmen zu ergreifen.
Und da kommt eine Figur ins Spiel, die für diese Geschichte, für unsere Geschichte zentral ist. Lin Zexu. Wer war Lin Zexu?
Lin Zexu wurde 1839 vom Kaiser Daoguang als Hochkommissar nach Kanton geschickt, also in dieses Zentrum des Opiumhandels. Und er hatte den Auftrag, dass er diesen Handel endlich stoppen sollte. Und dieser Beamte Lin, der war bekannt für seine Integrität, auch dass er ein moralisch strenger Mensch war. Und er schrieb gleich auch zu Beginn seiner Mission da einen berühmten Brief an Königin Victoria in London, in dem er sie fragte, würdet ihr denn in England zulassen, dass man euer Volk mit Opium vergiftet? Und ja, warum macht ihr es dann in China? So. Und also er appellierte eigentlich an ihr Gewissen. Man weiß, dass dieser Brief sie vermutlich nie erreicht hat. Und wenn doch, hätte er vielleicht auch nichts geändert.
Sonst hätte sie natürlich anders entschieden.
Genau. Aber ja, es zeigt so ein bisschen, das war auch der moralische Impetus, mit dem dieser Beamte da agierte.
Und ging Lin Zexu vor? Also abgesehen von moralisierenden Briefen?
Also er war sehr entschlossen. Er ließ Proklamationen verbreiten, die den Handel erneut verbieten. Und vor allem dann, er forderte auch von den ausländischen Händlern, dass sie ihre Bestände rausgeben. Also sie mussten ihre Opiumbestände eigentlich der chinesischen Regierung übergeben. Und diese Händler haben sich natürlich geweigert, weil da ging es um wahnsinnige Summen. Ja. Und Lin, der reagierte damit, indem er sie unter Hausarrest setzte. Und dann gab es 1839 eine spektakuläre Vernichtungsaktion in Humen. Und die sah so aus, dass Lin innerhalb von wenigen Wochen über 10.000 Kilo Opium öffentlich zerstören ließ. Also er ließ da die Kisten aufbrechen, der Inhalt wurde in große Gruben mit Salzwasser geschüttet. Damit war das Opium futsch. Und war natürlich nicht nur ein ganz praktischer Akt, sondern auch ein ganz starkes politisches Signal. Also China wollte nicht länger hinnehmen, dass es da mit diesem Opium überschwemmt wurde. Auch sehr symbolmächtig.
Ja. Erinnert ja auch stark an heutige Bilder, wenn irgendwelche Sicherheitskräfte beschlagnahmtes Kokain oder Haschisch oder was auch immer öffentlich verbrennen und niederwalzen.
Ja, so. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, die Briten waren nicht very amused.
Also, nein, überhaupt nicht.
Wie reagieren sie?
Die haben dann ihre Verluste nach London gemeldet und diese Verluste, die waren ja groß. Und die Regierung, die betrachtete das als Angriff auf den freien Handel. Und ja, für die britische Regierung war auch ziemlich rasch klar, darauf wird man mit militärischer Gewalt antworten.
Und damit stehen wir am Beginn des ersten Opiumkrieges. Und wir allen gehen in eine ganz kurze Pause und hören uns gleich wieder. Und da sind wir wieder im zweiten Teil unserer Folge über den Opiumhandel im 19. Jahrhundert. Und Alan, wir waren stehen geblieben bei einer spektakulären Vernichtungsaktion von Lin Zexu, wo er 10.000 Kilo Opium öffentlich verbrannt hat. Und bevor wir uns aber anschauen, wie die Ereignisse weiterlaufen, was nach dieser Vernichtungsaktion passiert, lass uns zuerst noch über ja, über die Motive redet, quasi eine neue Perspektive einnehmen. Den Briten muss ja völlig klar gewesen sein, was sie da anrichten mit ihrer Opiumschwemme. Sie sahen die Sucht, den sozialen Zerfall im Staat. Sie sahen, was wirtschaftlich passiert mit diesem Abfluss von Silber. Und trotzdem machten sie weiter. Wurde das quasi nur mit ökonomischen Interessen begründet? Gibt es eine imperiale Konnotation dahinter? Mit welcher Motivation, mit welcher Rechtfertigung vielleicht auch handelten die Briten?
Das finde ich eben selber auch eine der interessantesten Fragen an dieser Geschichte. Wie hat man das auch damals begründet? Und es ist schon sehr interessant, es gibt zwei Schlagworte, die immer wieder kommen. Das eine ist Freihandel, das andere ist die asiatische Schwäche, in Anführungszeichen. Und beides zusammen ergibt dann so eine Ideologie, die dieses Opiumgeschäft nicht nur erlaubt, sondern in den Augen vieler auch zu einer Art, ja, zivilisatorischen Mission macht. Mhm. Und wenn wir vielleicht beim Freihandel beginnen, das klingt ja auch für uns heute noch und damals sowieso zunächst nach etwas Positivem. Also, dass die Idee, man hat offene Märkte, der Handel überwindet Grenzen, Angebot und Nachfrage finden da frei zusammen und so.
Adam Smith. Aber
Adam Smith in Reinform, genau. Aber im Kontext dieses Opiumhandels wurde dieses Argument des Freihandels auch einfach benutzt, um zu sagen, hey, wir bedienen nur eine Nachfrage, die es sowieso gibt. Und wenn die Chinesen das kaufen, dann ist das ihre Entscheidung. Wir bieten es ja nur an. Also das war dieser Freihandelsteil der Rhetorik. Und dann das andere, das waren dann schon auch rassistische Stereotype. Also man sagte, ja, die Chinesen, die seien von Natur aus zur Sucht geneigt, moralisch schwach, unfähig, irgendwie Maß zu halten. Und damit hat man natürlich die Verantwortung verschoben. Also weg jetzt von der British East India Company, weg vom Empire hin zu diesen Konsumenten. Und interessant finde ich, dass diese Sprache auch die Literatur prägt. Wir hatten es vorhin kurz von Rudyard Kipling, diesem Hofliteraten, und seinem Essay da. Weil eben er besuchte Ende des 19. Jahrhunderts diese Ghazipur-Fabrik und er schrieb darüber ein Essay. Und ich habe mir das nochmals nachgelesen, beziehungsweise Ghosh hat in seinem Buch ganz ausführliche Passagen. Und es ist schon interessant, weil er beschreibt dann diese Lagerhallen, diese Kisten, diese Ordnungen, diese Fabrik, alles in der Passivform. Also die Fabrik existiert einfach, die Kisten werden gelagert. Aber wer das aufgebaut hat, wer dafür verantwortlich ist, das ist irgendwie kein Thema. Und stattdessen heißt es dann zum Beispiel wörtlich, Zitat, der Chinese mag jede Unze von dem, was wir ihm schicken. Zitat Ende.
Und das ist ja dann auch wieder typisch irgendwie für diese, ja, für die koloniale Sprache, für die kolonialen Narrative auch. Diese Strukturen, die sich ergeben, die da sind, die scheinen als naturgegeben. Also die Verantwortung dafür, die wird ignoriert, die wird ausgeblendet. Gab es auch Gegenstimmen oder wie ist das allgemein akzeptiert?
Ja, nein, so würde ich nicht sagen. Vor allem eben Ghosh, dieser indische Autor, auf den wir uns berufen, der hat sich auch viel mit diesen Gegenstimmen beschäftigt. Mhm. Und er beschreibt dann zum Beispiel den indischen Schriftsteller Rabindranath Tagore. Er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls einen Text über den Opiumhandel, zwar ein Zeitgenosse von Rudyard Kipling, aber sein Text, der trug den Titel «The Death Traffic in China». Und für ihn war der Opiumhandel ein moralisches Verbrechen, schlimmer eigentlich als Krieg. Und er sagte oder schrieb dann sinngemäß, wenn wir über Blutvergießen im Krieg lesen, dann empfinden wir Entsetzen. Aber im Opiumhandel sinke die Menschheit auf eine Stufe der Abscheulichkeit, die kaum zu ertragen sei. Also ganz klare moralische Verurteilung auch dieses Opiumhandels. Aber ja, das war natürlich keine britische Stimme da, das war eine indische Perspektive. Mm.
Wie sah es denn in jenen Teilen Asiens aus, wo es keine Kolonialherrschaft gab, also wo es nicht quasi dieses Importsystem gab, das die Briten aufgebaut haben? Wie war da die Haltung zum Opium?
In Thailand, in Japan, in Vietnam oder auch in Königreich Mandalay, da griffen die Regierung, die Herrscher immer früh ein, die erkannten auch die Gefahr, versuchen den Konsum einzudämmen. Also eigentlich war es auch überall verboten. Nur dort, wo die Europäer das Sagen hatten, da wurde dann Opium gefördert und eben auch zum Massenprodukt gemacht. Also es betrifft eben natürlich Indien, aber auch die niederländischen Kolonien in Südostasien, in die Philippinen, später auch französisch Indochina. Also überall dort, wo die Europäer wirklich die Finger drin hatten, da war es dann erlaubt. Und ich glaube, das zeigt dann auch, oder es widerlegt dann auch diese Behauptung, dass Opium ein asiatisches Problem sei, weil eben dort, wo die Asiaten in Anführungszeichen selbst in der Hand hatten, ob sie es zulassen wollten oder nicht, da war es verboten.
Da war es kein Problem. Und das stellt natürlich auch die Frage nach der Verantwortung eigentlich neu. Also wenn die Briten sich hinstellen und sagen, wir können nichts dafür, das ist die asiatische Schwäche, dann kann man quasi die Praxis entgegenhalten, die eben besagt, überall da, wo die Europäer waren und Produktionsstrukturen, Importstrukturen aufgebaut hatten, die entsprechenden Märkte geschaffen hatten, teilweise auch mit Gewalt, da gab es eben dieses Opiumproblem. Und das bringt uns nun zurück wieder zu den Ereignissen, zu dieser Opiumvernichtungsaktion von Hochkommissar Lin Zexu, zurück ins Jahr 1839. Was ist genau passiert in diesem Jahr, auch nachdem Lin Zexu diese große Opiummenge öffentlich vernichtet hatte?
Ja, 1839 ist der Beginn des ersten Opiumkriegs. Wir haben es vorher schon gesagt, die Händler, die britischen Frauen, die da ihr Opium verloren haben, die lobbyieren in London, die Regierung sagen, hey, darauf müsst ihr antworten, müsst ihr reagieren. Und das machen dann die Briten auch. Und sie machen das, indem sie zunächst eine Flotte verlegen in die Gewässer vor Südchina. 1840 blockieren sie den Perlfluss, das ist da der Zugang zu diesen südchinesischen Handelsposten. Sie beschießen die Befestigungen von Kanton, sie besetzen eine wichtige Insel, Zhujiang. Und die chinesischen Streitkräfte, die sind völlig unterlegen. Die haben, muss man sich vorstellen, die waren unterwegs in hölzernen Junken, alte Kanonen, schlecht ausgebildete Milizen und die Briten natürlich, ja, die waren auf ihrem Zenit militärisch, moderne Segel, Dampfschiffe, Artillerie, Marinesoldaten, also es war ein völlig ungleicher Krieg. Und es gab dann 1841 Weiterkämpfe entlang der Küste, die Briten nahmen dann Hongkong ein, begannen das auch rasch als Stützpunkt zu nutzen und sie dringen dann rasch weiter nach Norden vor, bis sie 1842 vor der Stadt Nanking stehen.
Und dieser Krieg ist mir auch geblieben, als ich ein bisschen mich eingelesen habe auf diese Folge hin. Die Briten, die haben da, glaube ich, auch das erste vollständig in Stahl produzierte Kriegsschiff eingesetzt.
Ja.
Die Reichweite ihrer Gewehre und Kanonen war in etwa doppelt gemessen an den chinesischen. Also die waren technologisch komplett überlegen, also das waren extrem ungleiche Spieße. Und Nanking, wo die Briten jetzt stehen, ist ja eines der wichtigsten politischen Zentren Chinas, hat eine extrem lange Geschichte und dort wurde dann ja auch dieser berühmte Friede von Nanking geschlossen. Was sah dieser Friede vor nach diesem ersten Opiumkrieg?
Die Grundlage dieses Friedens war der Vertrag von Nanking im August 1842 und das war der erste der sogenannten ungleichen Verträge, wie es dann auch in China in die Geschichte eingegangen ist. Und der besagte, dass China 5 Häfen öffnen musste für den britischen Handel. Also nicht nur Kanton, sondern auch Shanghai und andere. Die Chinesen mussten auch 21 Millionen Dollar Entschädigung zahlen, was für damalige Verhältnisse sehr viel Geld war. Ganz wichtig, sie mussten Hongkong offiziell abtreten an Großbritannien. Und in der Kumulation war das natürlich ein riesiger Schock für China. China hatte sich sehr lange als überlegene Zivilisation verstanden, auch als viel ältere Zivilisation. Und plötzlich, ja, waren da diese eben militärisch massiv überlegenen Europäer da, diese Westler, die ihnen dann Bedingungen diktierten, die natürlich ihre Souveränität massiv verletzten. Das war dann der Beginn eines tiefen Traumas.
Aber der Frieden, diese ungleichen Verträge, die hielten ja nicht wahnsinnig lange. Also es gibt ja dann in den 1850er Jahren den zweiten Opiumkrieg, also der nächste Krieg. Was passiert in dieser Zwischenzeit, also in diesen 10, 15 Jahren zwischen diesen beiden Kriegen?
Ja, nach dem Vertrag von Nanking, da florierte der Handel noch mehr. Also das Opiumgeschäft expandierte, die Mengen stiegen weiter und auch in China, kann man sich vorstellen, breitete sich auch diese Opiumsucht weiter aus. Und gleichzeitig war die Qing-Dynastie, die war innenpolitisch geschwächt. Es gab Aufstände verschiedene, zum Beispiel die Taiping-Rebellion, sehr blutig, Millionen von Toten. Das Land war also sehr instabil und ja, die ausländischen Mächte, also die Westler, die nutzen das aus. Und die Briten, die suchten dann auch einen Vorwand, wie sie noch mehr Rechte erzwingen konnten. Und diesen Vorwand, den fanden sie dann auch. 1856 gab es die sogenannte Arrow-Affäre. Da wurde ein, also Kurzfassung, ein chinesisches Schiff mit britischer Flagge wurde in Kanton beschlagnahmt. Die Besatzung wurde festgenommen und die Briten, die haben dann daraus einen Kriegsgrund gemacht.
Und die Briten waren ja bei diesem zweiten Krieg auch nicht mehr alleine. Also Frankreich hat sich angeschlossen. Warum?
Also offizieller Grund war, dass ein französischer Missionar, ein christlicher, in China getötet worden war. Aber in Wahrheit ging es auch bei den Franzosen um Handelsinteressen, weil auch sie waren natürlich interessiert, sich da einen, ja, einen Fußabdruck in China zu beschaffen. Und 1857 landeten dann auch britische und französische Truppen in Kanton, nahmen die Stadt ein und ja, waren dann auf dem Vormarsch. 1858 standen sie schon vor Tianjin, erzwangen neue Verträge, die noch mehr Häfen öffneten und auch die Missionstätigkeit erlaubten. Das war vor allem den Franzosen wichtig. Und der Kaiser aber, der Chinesische, der wollte das nicht akzeptieren. Und das führte 1860 dann zu einer neuen Eskalation. Britische und französische Truppen marschierten dann bis nach Peking, also zum Sitz des Kaisers, und drangen auch in den kaiserlichen Sommerpalast ein, plünderten ihn, brannten ihn nieder. Also eine massive Machtdemonstration und auch eine Demütigung, die bis heute sehr präsent ist im chinesischen Gedächtnis.
Was waren die Folgen dieser, ja, dieser, du hast es in deinen Notes schön geschrieben, dieser ultimativen Demütigung?
Ja, am Ende musste China den Opiumhandel nicht nur akzeptieren, sondern auch legalisieren. Also all das, was man eigentlich sehr lange bekämpft hatte, wurde jetzt staatlich erlaubt und für Großbritannien war das ein Triumph und für China eine Katastrophe. Und ja, das ist so der Beginn dieses sogenannten Jahrhunderts der Demütigung. Also China gerät dann auch wirklich in mehrere Krisen, die auch irgendwie zusammenfallen. Also das Land verliert Souveränität, eben muss diesen fremden Mächten Rechte zugestehen, militärische Niederlagen, gesellschaftliche Krisen auch. Und für den Westen sind diese Kriege der Einstieg in eine Epoche, wo sie China wirtschaftlich dominieren und auch politisch dominieren, natürlich.
Und wir haben sie eingangs gesagt, diese Niederlagen, diese Demütigung Chinas, die sind sicher sehr wichtig auch fürs heutige Verständnis, fürs heutige China. Es lohnt sich aber auch, die andere Seite zu betrachten. Also, wer hat denn konkret eigentlich profitiert von diesem Opiumhandel? Klar, die East India Company, das lief aber dann alles auch über Händler. Das Empire hat natürlich profitiert, aber wer wurde reich? Also, wie schlägt sich das ganz konkret nieder? Oder schlug sich das ganz konkret nieder?
Es ist nicht nur das British Empire und die East India Company, genau. Es sind eben auch private Händler, die massiv profitieren. Und ein interessantes Beispiel war mir auch nicht bewusst, war das Handelshaus Jardine Matheson. Gibt's heute noch. Gegründet von William Jardine, der kam am Anfang mal kurz vor, und James Matheson, also zwei Schotten. Die bauten in Hongkong eine Handelszentrale auf, im Opiumhandel, die dann schnell auch zu einer ganz wichtigen Firma wurde in Asien, eines sehr mächtigen Unternehmens wurde. Und noch heute gibt's Jardine Matheson, ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Hongkong, die sich eigentlich nicht zuletzt dem Opiumhandel verdankt.
Das ist ja eigentlich schon bemerkenswert. Also ein, ja, sagen wir mal, Familienunternehmen, das seinen Ursprung im Drogenhandel hat und heute ein ganz normaler, regulärer, multinationaler Konzern ist. Also da hat die Aufarbeitung wohl auch noch nicht stattgefunden.
Nein, und anderswo auch nicht, weil also es gibt auch in den USA zum Beispiel Familien, die wirklich auch durch den Opiumhandel reich wurden. Und das sind Namen, die man heute noch kennt. Also Forbes zum Beispiel, die später ja dann in ganz anderen Branchen tätig waren. Diese Familie verdiente viel am Opiumhandel. Die Delano-Familie, unter anderem die Vorfahren von Franklin Delano Roosevelt, dem späteren Präsidenten, auch für die war Opium ein Sprungbrett auch zu Reichtum, sozialem Aufstieg. Und es ist sogar so, dass auch in Indien, also diese Produktionsmaschine, wo wir es am Anfang davon hatten, auch da gab es natürlich nicht nur Opfer, auch da profitierten Leute, vor allem, das kann man auch geografisch ein bisschen festmachen, in Bombay. Dort herrschte ein anderes System als in Kalkutta. Es war weniger monopolistisch, es gab mehr auch Spielraum für private Unternehmen und es gab dann das sogenannte Malwa-Opium, das von indischen Händlern angebaut wurde und über Bombay exportiert wurde. Und auch dort gab es dann Leute, die große Vermögen machten. Also das zeigt irgendwie auch, es war nicht nur ein koloniales Geschäft, an dem jetzt nur das British Empire jetzt in diesem Fall profitiert. Es war ein globales Netzwerk, in dem dann auch lokale Eliten, wie jetzt zum Beispiel diese indischen Händler in Bombay, profitierten, wo auch die irgendwie ihren Platz fanden.
Damit hätte man ja auch eine Parallele zum Beispiel zum Sklavengeschäft, wo ja auch quasi ein genauerer Blick zeigt, dass eben sehr oft auch die lokalen Eliten eingebunden wurden, profitiert hatten und so weiter. Also man kann sagen, dieser Opiumhandel von Indien über das British Empire nach China ist auch ein Beispiel einer Drogenökonomie, wie man sie heute noch sieht, also wo es verschiedene Akteure gibt, von den Bauern in Bihar, die Mohn anpflanzen, unter Zwang, über Kaufleute in Bombay, die mit Schiffen exportieren, Zwischenhändler und so weiter.
Ja, und das ist das, was dann jemanden wie Amitav Ghosh dazu bringt, und nicht nur ihn, muss man sagen, aber dass er sagt, ja, die East India Company und ihre Partner, die schufen dann eigentlich zusammen das erste globale Drogenkartell, weil sie hatten ganz viele Dinge, die Kartelle auch heute noch ausmachen. Also Lieferketten, Schmuggelrouten, Netzwerke von Händlern und Zwischenhändlern, Lobbyisten, wie in London, oder? Die Leute, die dann den Kriegseintritt der Briten
forcieren. Das legitimieren und forcieren.
Genau. Ja. Und sie hatten Banken auch, die diese Gewinne abwickelten. Also alles Elemente, die man auch in heutigen Drogenkartellen findet. Nur, dass es halt damals auch staatlich absolut legitimiert war und im Dienst einer Weltmacht stand.
Eine Frage, die sich in diesem Kontext auch aufdrängt, es profitieren ganz viele Menschen davon, dass es auf der Seite der Ausgebeuteten natürlich Gegenstimmen gibt, ist klar, aber gibt es denn auch Gegenstimmen oder Gegenkräfte auf der Seite des Empires zum Beispiel? Also Menschen, Bewegungen, die sagen, was wir hier machen, ist nicht richtig. Also ein anderes Beispiel, ich habe vorhin die Sklaverei genannt.
Ja.
Es gibt ja die Antisklavereibewegung, die im 19. Jahrhundert durchaus erfolgreich war, gerade in Großbritannien, die dann auch zur Verurteilung, zur Abschaffung der Sklaverei führt. Gibt es Vergleichbares im Bereich des Drogenhandels?
Das Beispiel mit dem Sklavenhandel finde ich gut, also mit dieser Antisklavereibewegung, aber es gab sowas Ähnliches nicht wirklich für dieses ganze Opium-Thema. Es gab schon Widerstand, aber das waren eher oft Randgruppen. Amerikanische Missionare zum Beispiel, die in China arbeiteten, missionierten, Leute zum Christentum bekehrten, die berichteten von den katastrophalen Folgen der Sucht. Und eben, wir hatten es schon vorhin von indischen Stimmen, die dann auch zum Teil in Großbritannien schon auch gehört wurden. Zum Beispiel gab es da dabei Nauroji, das war später einer der ersten Inder, der es ins britische Parlament geschafft hatte. Der nannte dann den Opiumhandel eine Sünde auf Englands Haupt und ein Fluch für Indien. Und er machte das dann schon aus einer Stellung des Einflusses, ja, weil er war dann eben Parlamentarier in London. Aber eben, diese Stimmen, die blieben lange ungehört. Und es ist interessant, es gibt dann 1895, also sehr spät schon, zum Ende dieses 19. Jahrhunderts, gibt es dann einen Bericht einer eigens eingesetzten Royal Commission on Opium. Die hat den Auftrag, diese Kommission diesen Handel zu untersuchen, das schon. Aber das Ergebnis, ist eher dürr, also es sind dann zwar tausende Seiten und so, aber am Ende ist ein Bericht, der im Wesentlichen festhält, der Handel sei zwar bedauerlich, das schon, aber halt auch unvermeidlich gewesen. Also es ist nicht wirklich eine Aufarbeitung da, die da stattfindet.
Ja. Lass uns zum Abschluss noch über die Folgen sprechen dieses Opiumhandels, die wir ja bis heute sehen. Also wir haben schon zwei, drei Beispiele bis in die heutige Zeit gezogen. Die Fabrik, Chinas Demütigung. Beginnen wir aber vielleicht in Indien. Also wie sieht es in Indien aus heute? Gibt es Nachwirkungen abgesehen von dieser Fabrik? Wie zeigt sich das heute noch, dass es dieses Opiumhandels- und Produktionssystem gab?
Die Region Bihar, die wir am Anfang beschrieben haben, die so dominiert war durch diesen Zwangsanbau von Opium, die war einst, also vor dieser Zeit des Opiumhandels, war die wahnsinnig fruchtbar, wohlhabend auch. Und die, das kann man heute feststellen, die ist bis heute verarmt, dauerhaft verarmt. Und Amitav Ghosh und andere Historiker auch, die sagen schon, da gibt's einen Zusammenhang, diese Spuren der Ausbeutung sind da und eben, dass es bis heute eine der ärmsten und auch rückständigsten Regionen Indiens ist, das habe auch damit zu tun, weil dieser Zwangsanbau, der entzog den Bauern auch einfach Flächen für Nahrungsmittel und es gab dann auch immer wieder diese periodischen fast Hungersnöte, die als Folge auftraten und auch nach dem Ende des Opiummonopols blieb die Region eigentlich ökonomisch geschwächt. Also ich glaube, da sieht man das immer noch sehr gut.
Und wenn wir nun auch China noch in den Blick nehmen, wir haben ja schon auch davon gesprochen, von diesem Jahrhundert der Demütigung, das mit diesen Opiumkriegen eigentlich einsetzt und das so zentral ist auch für das Verständnis des heutigen China. Wie sah denn dieses Jahrhundert der Demütigung aus? Also wie schlägt sich das nieder auch in der, sagen wir mal, in der nationalen Psyche der Chinesen?
In China ist es wirklich Teil der historischen Identität. Diese Erinnerung ist stark an dieses Jahrhundert der Demütigung. Und sie erklärt auch, warum die chinesische Regierung, auch die heutige Führung, warum sie auch so großen Wert legt auf Souveränität und Respekt und dass man sich nicht einmischen soll in ihre Belange. Und das ist ja etwas, was China sehr offensiv vertritt, auch dieses Prinzip der Nicht-Einmischung und wir lassen sich belehren. Und ich glaube, abgesehen jetzt von den Problemen, die die Kommunistische Partei von China zweifelsohne hat und die man auch gar nicht gutheißen muss, ein Stück weit erklärt es natürlich schon auch diese Empfindlichkeit. Wenn westliche Staaten Belehrungen erteilen, dann ist das vielleicht einfach vor einem anderen Kontext, wird das verstanden, wenn man es das aus chinesischer Perspektive betrachtet.
Wir haben ja zu Beginn dieser Folge die These vorangestellt, dass das British Empire in Indien eine Opiumproduktionsmaschine aufgebaut hat, dass China damit in eine Abhängigkeit gestürzt worden ist, dass man aktiv Kriege geführt hatte, um dieses Drogenhandelsnetzwerk auch zu stabilisieren, zu implementieren, dass damit die ganze chinesische Gesellschaft auch oder auch die indische in Teilen destabilisiert worden ist. Wenn man das nun so alles zusammennimmt, ist die These tragfähig? Also kann man wirklich sagen, das British Empire war ein Narco-State, ein Drogenkartell, wenn man so will?
Also es setzt natürlich auch voraus, dass man ein bisschen Freude hat an der Polemik. Aber ich würde sagen...
Was wir natürlich haben.
Genau. Und ich glaube auch, wenn man den Begriff als analytische Metapher versteht, dann kann man das auch so sagen. Weil, was ist denn ein Narco-State? Es ist ein Staat, in dem Drogenhandel nicht nur geduldet wird, sondern auch Grundlage von politischer Macht ist und auch von wirtschaftlicher Stabilität. Und das war im 19. Jahrhundert schon der Fall, weil eben das British Empire finanzierte einen erheblichen Teil seiner kolonialen Ausgaben in Indien, aber auch darüber hinaus durch Opium. Und es organisierte den Anbau, die Verarbeitung, den Schmuggel, eben setzten dann auch diese Marktöffnung durch. Also das sind dann schon gewisse, wenn man es einfach ganz abstrakt beurteilt, Kernmerkmale eines Narco-States. Deshalb, ich finde, wenn man will, kann man das schon ein bisschen zugespitzt sagen.
Und faszinierend ist ja, dass wir heute diesen Begriff ja eigentlich ausschließlich abwertend nutzen. Also wir sagen, Mexiko ist ein Narco-State, weil es vom Drogenhandel unterwandert ist. Afghanistan, das weltweit größte Produzent von Heroin war, aktuell Venezuela. Aber das mächtigste Land seiner Zeit, damals das British Empire, selbst ein Narco-State war, ist ja schon auch, oder zeigt ja schon auch so ein bisschen diese Perspektivenverschiebung und taucht in aktuellen Debatten ja auch kaum auf. Warum nicht?
Ja, das ist eben eine interessante Frage. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil es eben auch ein Muster zeigt, das wir bis heute sehen. Drogen, die werden ja eigentlich selten als eigenes Problem gesehen, sondern als etwas, was von außen kommt. Also auch die heutige Krise mit Opioiden in den USA, die wird ja dann eigentlich immer mit Blick auf mexikanische Dealer oder Kartelle diskutiert. Ja. Aber dass auch westliche, amerikanische, auch Pharmaunternehmen da selbst eine Schlüsselrolle gespielt haben, Stichwort Purdue Pharma und so, das ist ja erst ein bisschen später dann zum Thema geworden. Also es gibt da schon irgendwie auch eine gewisse Kontinuität, dass man sagt, ja, für die Drogen sind die anderen verantwortlich, aber nicht wir selbst. Ja. Und im 19. Jahrhundert waren das die moralisch schwachen Asiaten. Und heute sind es dann mexikanische Kartelle oder chinesische Chemieunternehmen, die ja auch da dieses Fentanyl-Zeug herstellen. Mhm. Aber dass westliche Akteure auch heute, aber eben damals auch, zentral beteiligt sind an diesem Drogenhandel, das wird eigentlich immer noch ausgeblendet. Ich würde es so erklären. Macht das Sinn?
Ja, das nehmen wir. Ja, Alan, und damit sind wir, glaube ich, an ein gutes Ende gekommen für diese Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützt, wenn ihr uns liked, teilt in den sozialen Medien, im Internet, wenn ihr es euren Kolleginnen und Kollegen erzählt. Bleibt dran, wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.
Bye-bye.